Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Ausgabe Nummer 115. Liebe Freunde, seid ganz herzlich willkommen an diesem sporthistorischen Tag. Die Welt ist außer sich, Ewald. Alle sind empört. Es ist ein Skandal. Wieso gehst du jetzt weg, wenn wir mit der Aufnahme beginnen? Das ist schon wieder nicht zu glauben. Dieser Mann ist nicht zu bändigen.
Die katholische Kirche versucht, mich von dem Podcast abzuhalten, indem sie die Uhrzeit laut anschlägt. Deswegen musste ich ganz kurz mal weggehen. So, jetzt kannst du mich auch mal begrüßen.
Nee, hallo. Ich begrüße dich. Ich habe dich schon begrüßt.
Hallo, ihr Lieben. Du hast nur die Menschen an den Volksempfängern.
Rundfunkempfängern.
Begrüßt mich nicht, aber jetzt, du hast mir direkt eine Frage gestellt. Ich freue mich auch, dass du da bist, Michael.
Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Ich habe versucht hinzuführen auf einen Skandal unfassbaren Ausmaßes.
Okay.
Die Welt, die Sportwelt liegt in Tränen.
Ja, weißt du, worum es geht? Ja, ich weiß, worum es geht. Ich weiß nur nicht, ob die ganze Sportwelt.
Was für eine unfassbare Entscheidung. Robert Lewandowski hat den Ballon d'Or nicht gewonnen. Ich bin traurig.
Ja, also darüber könnte man lang und breit reden mit ganz unterschiedlichen, wie soll ich es sagen? Mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Auch wenn ich jetzt dem einen oder anderen auf die Füße trete, der wichtigste Ansatz für mich ist, warum wir aus einem Preis ein derartiges Weltereignis machen, was eine kleine Anzahl von Sportjournalisten.
Ahnungslose Sportjournalisten.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, das habe ich nicht. 170 Stück.
Ich weiß nicht, wie viele es sind.
170.
Ich habe 500 Punkte, 400 Punkte, das sind Punkte, die vergeben, nicht ja, die
glaube,
Anzahl.
Ich glaube, es wird dritter, zweiter, erster Platz mit unterschiedlichen
mit Punkten bewertet.
Dann,
okay.
Und dann kommt sowas dabei raus.
Also warum wir seit Jahren so tun, als wenn das das Nonplusultra in der weltweiten Beurteilung von Spielern ist, dass eine limitierte Anzahl von Sportjournalisten weltweit darüber abstimmt, ob es Cristiano Ronaldo oder Messi ist. Also das ist für mich eine der lächerlichsten Preise und Abstimmungen, die ich überhaupt nur kenne. Und was wir da alles schon erlebt haben, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich meine, ich weiß nicht, ob die woanders kein Internet haben, aber wahrscheinlich haben die jahrelang immer nur Real Madrid und Barcelona geguckt.
Ab und zu ist er ja auch in der Champions League rumgeturnt, glaube ich. Ja, hat er auch zwei Tore geschossen.
Aber sei mir nicht böse, weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Spieler, wenn ich Messi wäre, und habe alles gewonnen. Gut, Weltmeister ist er nicht geworden, aber ich bin individuell gesehen seit Jahren der beste Spieler der Welt. Wenn ich dann darauf angewiesen bin, wäre, dann nochmal von einer kleinen Gruppe jedes Jahr wieder in Konkurrenz mit Cristiano Ronaldo, der für mich jahrelang der beste Torjäger war. Nicht der Spieler. Ganz großer Unterschied. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also deswegen, das hat für mich nie eine große Rolle gespielt. Wenn wir so einen Preis, die FIFA hat Robert Lewandowski letztes Jahr, glaube ich, zum Spieler des Jahres weltweit mit dem Titel ausgezeichnet, letztes Jahr.
Das wäre ja auch nur recht und billig sozusagen.
Ja, Footballer
du hast ja völlig recht, das ist ja völlig hanebüchen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, um das kurz aufzunehmen, dass das Messi auch mehr oder minder peinlich war. Also zumindest wirkt es ein bisschen so. Und er hat ja irgendwie auch gesagt, so wenn es letztes Jahr ist, die war ja ausgefallen wegen der Pandemie. Letztes Jahr hättest du bestimmt gewonnen, Robert. So, also ich meine, das ist Messi doch völlig egal, ob er irgendwie zum 7., 8., 9. oder 400. Mal den Ballon d'Or gewinnt. Also so würde ich das jedenfalls einschätzen. Bei Ronaldo bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber
Das stimmt. Also es gibt ja auch eine Kontroverse, das wird ja heute auch kolportiert. Ich habe es bei NTV gelesen, dass der Chefredakteur von France
Football.
Genau.
Football.
France Football. Ich glaube, es ist der, keine Ahnung, steht hier jetzt irgendwo. Habe ich auf jeden Fall vorhin gelesen, dass er in irgendeiner Form Cristiano Ronaldo attackiert hat, dass er darauf. Ne? Andersrum?
Naja, Ronaldo hat den Chefredakteur doch der Lüge bezichtigt irgendwie, nach dem Motto, da ging es halt nochmal um die ganzen Zusammenhänge und er hätte dies und du hättest das und so weiter und so fort. Also ist ein bisschen absurd alles. Aber guck doch mal ganz schnell nach. Währenddessen kann ich einen wunderbaren Eintrag von FUMS vorlesen. Kennst du bestimmt, ne?
Ja, natürlich.
Fußball macht Spaß. Ja. Wir schreiben das Jahr 2042. Lionel Messi, Klammer auf 55, gewinnt seinen 28. Ballon d'Or, nachdem er bei einem Benefizspiel gegen eine Grundschulklasse einen Hattrick erzielt hat. Das fand ich gut.
Ich warte noch darauf, auf die Interpretation vom Postillon, ja, genau, zu dieser Angelegenheit. Da habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber die werden sicherlich sehr, 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 sehr kreativ sein diesbezüglich. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist für mich, hanebüchen. Aber lass mich noch mal ganz kurz gucken, damit ich da jetzt nichts Falsches erzähle. Weil das ist...
Können wir das bitte gleich wieder aufnehmen? Denn mir brennt eine Frage schon jetzt. Heute ist ja eine Ausgabe der Fragen. Mir brennt jetzt schon eine Frage so derart unter den Nägeln, wie man, glaube ich, sagt. Hast du deiner Frau schon einen Adventskalender besorgt?
Ein Adventskalender? Nee.
Was?
Ja, also wir sorgen in unterschiedlichster Art und Weise füreinander, aber das Kaufen eines Adventskalenders, das haben wir früher bei unseren Kindern gemacht, aber uns haben wir gegenseitig noch nie irgendwie, ganz, ganz selten, ich kann mich nicht dran erinnern, vielleicht vor 30 Jahren, okay. Ich weiß es nicht mehr.
Damals ja erst recht nicht, dass du andere Sorgen gehabt. Das war von mir natürlich eine sensationell gewählte Überleitung, denn wir sind ja in der MML-Familie, wie ihr alle wisst. Ja. Und MML wiederum ist ja in der UMR-Familie. So, und jetzt kommen wir zur Sache. Es gibt einen Pott-Wenz-Kalender. Und wir dürfen da irgendwie mitmachen. Ich bin ein bisschen gerührt. Es gibt da Preise zu gewinnen. Eine Urban Sports Club Halbjahresmitgliedschaft L, ein MML-Merch-Paket, Athletic Greens 3-Monats-Paket, Derby-Star-Pakete, Y-Food-Probebox, vielleicht aber auch Y-Food-Probebox. Ich würde aber auf Y-Food-Probebox gehen und vermuten, dass es so genannt wird. Ich korrigiere das gern beim nächsten Mal. So, was müsst ihr jetzt eigentlich dafür tun, um da bei dieser großartigen Aktion mitzumachen? Ihr müsst nach Emojis in diversen Podcasts suchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind diese Woche dabei, Ewald, und jetzt kommt deine Aufgabe. Welches Emoji haben wir im 16er versteckt?
Also bevor ich auf diese Frage antworte, Snowboarder, möchte ich jetzt weiter über andere Themen reden. Snowboarder. Also wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, das ist ja so wie...
Mach doch mal so ein Geräusch, so...
So eine, ja,
Kante,
genau.
so eine Kante auf Eis.
Also früher haben wir mit den Kindern so gemacht, was ist das? Hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn sie runterfällt, ist die Uhr kaputt. Also so ungefähr ist es ja.
Okay, also nochmal zum Mitschreiben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das Emoji ist?
Was?
Wie ist das Emoji nochmal? Das hier?
Was? Was?
Sag nochmal, einmal noch.
Snowboarder.
Snowboarder. Okay. Und in welchen Podcast ihr noch nach Emojis suchen müsst und wie ihr an diesem geilen Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr alles auf dem Instagram-Account von den Podstars bei OMR. unter podstars.omr. Viel Erfolg.
Ich kann gar keinen Skifahren.
Snowboard, du Dödel.
Ach so.
Erinnert mich an eine Geschichte mit dem Snowboarder. Wir haben am letzten Spieltag der Champions League, 6. Spieltag, ne? Da geht es dann sehr vielen Spielen um nichts mehr. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen anders. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Dann haben wir bei, ich glaube, das darf ich jetzt erzählen, bei Premiere noch damals oder bei Sky immer mit allen Kommentatoren eine Verlosung gemacht vor dem Spieltag. Und dann wurden Lose gezogen. Und dann hat jeder Kommentator einen Begriff gehabt, den er in der Reportage unterbringen musste.
Okay.
Und ich hatte leider das Glück, Eskimo-Rolle unterbringen zu müssen.
Eskimo-Rolle?
Ja, war schwierig.
Puh, das ist ja kein Problem.
Na?
Also, wenn ich an das letzte Spiel denke, wo irgendjemand von einem Abwehrspieler attackiert wurde und fast kaum getroffen wurde und auf einmal macht er eine Eskimo-Rolle und
kriegt so ähnlich habe ich es auch gemacht, aber ich hatte
trotzdem den Freistoß.
Ich hatte ein Brett vorm Kopf und habe dann, glaube ich, in der Nachspielzeit von einem Torwart erzählt. Was eine Parade! Das war ja quasi eine Eskimo-Rolle. Puh, gerade eben noch. Naja.
So kommen
Dinge zustande.
Ja.
Also das haben wir geklärt, ne? Macht da mit, Leute, es gibt echt gute Preise und Eskimo-Rolle, ach nee, Quatsch, nicht, dass wir das hier verwechseln, ist nicht Eskimo-Rolle, Emoji, ne? Hier, Snowboarder, sehr gut. Jetzt fangen wir mal langsam an mit den Fragen, ne? Weil wir haben ja aufgerufen und Tausende sind der Aufforderung gefolgt, Fragen an den Prominenten, wie es bei meinem Lieblingspodcast Baywatch Berlin heißt. Und da schlägt sich Klaas immer hervorragend, wenn dann die Fragen kommen. Dazu muss ich natürlich erstmal die Fragen auch finden, die es so gibt, ne? Also erstmal die Fragen, die kann ich zusammenfassen, ohne das despektierlich zu meinen. Das haben auch viele gefragt. Ewald, steigt der FC St. Pauli auf?
Also das ist eine Frage, die man ganz einfach beantworten kann. Wenn wir warten würden bis zum, wenn man wartet bis zum 15. Mai 2022 und schaut dann auf die Tabelle und der FC St. Pauli würde sich unter den ersten beiden Vereinen der zweiten Bundesliga, der deutschen Fußballliga befinden, dann ist der FC St. Pauli direkt aufgestiegen.
Ah.
Sollte man Dritter sein, dann würde man in die Relegation gehen mit dem Drittletzten der ersten Bundesliga und alle Plätze darunter berechtigen nicht mehr dazu, sich irgendwelche, entweder aufzusteigen oder sich irgendwelche Hoffnungen machen zu können. Also fragt mich doch nochmal am 15. Mai 2022 abends.
Ja, aber so lange müssen wir ja gar nicht warten, weil ich denke mal, dass der FC St. Pauli den Aufstieg ja schon so am 26., 27. Spieltag klargemacht haben wird. Also so Ende März würde ich sagen, können wir nochmal fragen.
Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Ich erinnere mich daran, dass mir sowas mal mit dem ersten FC Köln passiert ist, dass wir relativ frühzeitig den Aufstieg klargemacht hatten. Aber das ist eine andere Welt jetzt. Damals hatten wir ein, zwei Konkurrenten und die zweite Bundesliga wird auch immer ausgeglichener. Ne?
Ja, das ist ja auch die stärkste zweite Bundesliga der Welt und aller Zeiten. Und
ja, klar.
Überhaupt das ist, die aller beste.
So. Ja, das hat so ein bisschen etwas mit der selektiven Wahrnehmung hier in Deutschland zu tun. Vor allen Dingen vom Sportjournalismus, muss ich mal sagen. Wir bezeichnen ja auch alle anderen Länder auf der Erde außerhalb von Deutschland als Ausland. Aber eins ist klar, man braucht jetzt nur nach 15 Spielen auf die Tabelle gucken und sieht die Punkteverteilung 32, 29, 28, 26, 26, 26, 24, 24. Und das waren jetzt die ersten acht Mannschaften. Und ich weiß jetzt nicht, in der ersten Bundesliga hat sich durch ein, zwei Niederlagen, hätte ich jetzt fast gesagt, da auch was verändert. Stimmt aber nicht. Bayern München 31, Dortmund 30.
Dann da können wir gleich nochmal drüber reden.
24, 22.
Dürfte ich die Einlassung damit abschließen, dass es doch wahrscheinlich länger dauern wird als Ende März, bis der Aufstieg klar ist. Und damit vielleicht zur nächsten Frage.
Okay.
Haha, die soll ich beantworten. Schafft der glorreiche, ehemals glorreiche Hamburger Sportverein wieder den Klassenerhalt in der zweiten Liga? Das ist eine absolute Unverschämtheit. Andreas Seitel 61, ich nehme an, Sympathisant deines Clubs, und ich vermute, die Chancen dafür stehen nicht schlecht, aber vielleicht erleben wir auch das ganz große Ding. Stell dir das mal vor, HSV und St. Pauli steigen auf. Das wäre das Größte, finde ich.
Also, mir liegt ja jegliche Art von Häme sehr fern. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass ich dem FC St. Pauli aus unterschiedlichsten Gründen sehr, sehr verbunden bin und mich natürlich wahnsinnig darüber freue, wo sie jetzt gerade stehen. Und aber nicht nur das, sondern was für eine Art von Fußball sie spielen. Aber man muss natürlich wirklich die Kirche im Dorf lassen. Und ein paar Sachen verstehe ich nicht. Das eine ist, und das ist für mich das Schlimmste, dass man so eine Rivalität in der eigenen Stadt immer so wahnsinnig hochhängt und das zu einer halben Lebensaufgabe macht oder zu so Rivalitäten hochpusht im Fußball. Also ich meine, Rivalität ist schön. Zum Beispiel FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Das habe ich auch am eigenen Leibe immer erlebt in all den Jahren. Aber jetzt habe ich wieder, am Wochenende spielt der FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Wochenende. Und dann höre ich, wie das öfters fällt von den Kommentatoren, das wichtigste Spiel der gesamten Saison. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch im...
Für Fans ist das schon so.
Ja, das mag ja sein, aber das sind ja natürlich auch so Dinge, die reingetragen werden von außen. Warum sollte das wichtigste Spiel der ganzen Saison sein?
Naja, aber das ist doch das kannst du ja jetzt einem Fan nicht streitig machen, das Gefühl. Da kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sprechen als Fan, und da weiß ich rein, als ich noch so richtig Fan war, da weiß ich ziemlich genau, was die wichtigsten Spiele waren so im Jahr. Das waren Derbys.
Ja gut, also gehen wir jetzt mal zu Schalke Dortmund. Das ist ja auch so ein episches Duell im Ruhrgebiet. Die letzten Jahre hat Schalke 04 nach einer grandiosen Historie so ein bisschen den Anschluss in der Bundesliga verloren. Aber es gab auch Spiele, wo sie gegen Dortmund ganz gut ausgesehen haben. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie Schalke-Fans das interpretiert haben, wenn Schalke mal zu Hause gewonnen hat oder sogar in Dortmund mal ein 4-4 geholt hat, nachdem sie, glaube ich, 0-3 oder 0-4 zurückgelegen haben, aber in der Bundesliga komplett abfaulen und dann, verstehst du, also es ist
ja
eigentlich...
Ja, natürlich ist der Abstieg in einer Saison dann schwerwiegender sozusagen und gewichtiger als ein Sieg gegen Dortmund. Und nichtsdestotrotz ist das Spiel, das Heimspiel insbesondere gegen den vermeintlichen Erzrivalen oder wie man auch immer es genau bezeichnen will, das Spiel des Jahres.
Okay, es ist das Spiel des Jahres. Für mich auch das Allerwichtigste
überhaupt. Ja, ist ja auch egal, wenn du das nicht verstehen kannst. Du bist halt da irgendwie anders gestrickt. Also aber wir müssen natürlich jetzt auch...
Wir müssen die Fragen beantworten.
Ja,
ich möchte nur ein Beispiel kurz geben. Ich bin, das ist mir selber passiert in Mönchengladbach, aber auch in anderen Stadien. Ich glaube, war ich Trainer in Gladbach? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Situation, Bayern in der Anzeige, auf der Anzeigentafel Bayern München verliert. Alles jubelt und springt hoch. Und anschließend haben sie alle gemerkt, oh Scheiße, damit haben sie uns überholt.
Die anderen.
Also nicht Bayern, klar, wenn sie verlieren, dann können sie uns nicht überholen. Aber
schwierig.
Also dass die Niederlage von einer bestimmten Mannschaft wichtiger ist als die Positionierung in der Tabelle, wenn derjenige, der die dann geschlagen hat, uns dann irgendwie den Rang abgelaufen hat, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber ich bin ja noch jung, das kann ja noch kommen. Weiter.
Genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, aber wir haben das ja alle gebührend gestern, oder war es vorgestern?
Was?
Dazukommen lassen. Ja, du bist doch jetzt, bist doch schon 60 jetzt, oder?
Knapp drüber. Was bringst du jetzt so ein Thema hier rein? Willst du mir noch ein Ständchen singen oder was?
Nein, das haben wir ja schon getan. Also insofern passt schon alles. Du hast ja eine alles schöne klar. Zeit gehabt. Und außerdem muss ich jetzt mit dir reden über Andreas Gehling, fragt das nämlich. Da du gerade über Köln gegen Gladbach gesprochen hast. Was haltet ihr von der Debatte über das ausverkaufte Rhein-Derby am Samstag? Was halten wir A von der Debatte und was halten wir B von dem Zustand, von dem Fakt?
Gute Frage. Also ich habe mich jetzt nicht mit jedem Thema beschäftigt und die Debatte darüber habe ich jetzt auch nicht großartig verfolgt, muss ich ehrlich sagen.
Naja, also du hast ja nur mitbekommen, was jetzt auch Politiker wieder gerade machen, äußern, tun. Herr Söder hat sich gerade wieder mal überraschenderweise zu Wort gemeldet. Geisterspiele überall. Ist sein Vorschlag auch an die Ministerpräsidenten, die sich ja heute treffen, unter anderem Bayern und Baden-Württemberg machen es, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich vermute fast, dass es da so eine Geschichte geben wird, na, dann machen wir alle. Also ich glaube, da kommt wieder was zu auf den Fußball.
Ja, es war ein bisschen skurril, das Ganze zu sehen. Ich meine, es gab ja diese Diskussion, die Einlassung von Herrn Leonard, einem der beiden Leonard-Zwillinge von Erzgebirge Aue, wo dann Steffen Schneekloth, der Präsident von...
Hallo?
Jetzt hat gerade geraschelt.
So.
Wir werden wahrscheinlich abgehört.
Da kannst du von ausgehen.
Sich entsprechend als einer der Vertreter der zweiten Liga im DFL-Präsidium entsprechend... hörst du das nicht? Hast du eine Maus in der Leitung?
Ich glaube eher, dass du deinen eigenen Kopfhörer... hörst da das Geraschel.
Nee, ist auch keine Ahnung.
Egal. Ist
alles auf jeden Fall war es schon skurril zu sehen, dass da gar kein Zuschauer im Stadion war in Aue und nachmittags dann in Köln 50.000. Und woanders war dann wieder eine reduzierte Anzahl. Also klar sind das immer so Dinge, wo man regional unterschiedlich halt Entscheidungen treffen muss. Und wenn die Inzidenzen anders sind und die Impfquote und ich weiß nicht, keine Ahnung, dass die Gesundheitsämter letzten Endes das Wort als Ordnungsmacht darüber haben, was jetzt da passiert, ist ja auch irgendwo nachzuvollziehen. Ich muss ja nicht in Norddeutschland etwas das Gleiche machen, was ich jetzt meinetwegen in einem Landkreis mache, in Sachsen oder in Bayern, wo eine riesenhohe Inzidenz ist, auf die 100.000 Leute bezogen. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Es sah irgendwie, es ist wunderschön für den Fußball, das zu sehen und auch für die Menschen, weil so ein Derby im Stadion ausverkauft zu erleben, ist wunderbar. Aber in der momentanen Situation war es schon so ein bisschen grenzwertig. Und es sah auch nicht so aus, als wenn es da jetzt so jeder mit einer Maske rumlief. Und,
also das ist das, was mich ehrlich gesagt, da möchte ich schon das Wort schockiert benutzen. Was mich schockiert hat, also wenn es in der Tat so war, dass im Vorfeld gesagt wurde, ganz klar, hier ist Maskenpflicht auf dem Sitzplatz. Und da war ein Bild, das ich irgendwo gesehen habe, da waren bestimmt, weiß ich nicht, 600 Leute drauf und davon hatten drei eine Maske auf, ungefähr, ja. Also, dass dann, sagen wir mal, alle, die es nicht so mit dem Fußball halten, ja, einen tierischen Hals bekommen, wenn sie das sehen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, und da schießen wir uns auch alle ins eigene Knie. Und das wird dann wahrscheinlich wirklich dafür sorgen, dass wir nämlich gar keine Leute mit drin haben. Und das, was du sagst, Leute, lass es doch, keine Ahnung, 25% sein. Das ist doch völlig okay. Da hat man doch eine Atmosphäre im Stadion und das ist dann auch angemessen. Dann kann man das auch so regeln, dass die Leute halt nicht dicht auf dicht da hocken. Das wäre gut. Ich fürchte nur, dass die Nummer mit Köln letztendlich dafür sorgen wird, dass wir gar keine Zuschauer mehr haben ab Wochenende und das wäre einfach nur traurig. Abgesehen von den finanziellen Konsequenzen für viele Vereine.
Ja, also ich kann dir dann nur beipflichten. Es hat viele, sagen wir mal, populistische Äußerungen gegeben und gibt es ja immer noch. Das, was der Christian Heidel von Mainz 05 dem Söder vorgeworfen hat. Das wird ja immer, das passiert ja immer wieder, dass man den Fußball benutzt, um populistische Forderungen in den Raum zu stellen, ohne sich dann öffentlich zu fragen, wieso haben wir das Ganze überhaupt zugelassen. Also ich meine, jeder hat seine Verantwortung. Ich glaube, dass viele Geimpfte irgendwo geglaubt haben, auch doppelt Geimpfte, naja, für mich ist alles gut. Genau. Und vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass sie angesteckt waren, weil man das eben auch wirklich als Geimpfter kaum spürt und trotzdem, wenn man unvorsichtig war, andere Leute angesteckt hat. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass es nach allem, was wir wussten, was wir die ganze Zeit wussten, völlig unverständlich war, dass man alle Impfzentren komplett abbaut, okay, irgendwie.
Aber das ist jetzt eine andere Diskussion, ne?
Ja, nein, aber das hat uns ja dahin geführt. Das hat uns dahin geführt. Wenn ich die Impfquote nicht habe, dann kann ich doch nicht so tun. Dann kann ich es vielleicht reduzieren, dann kann ich weniger Leute da reinstellen. Aber dass dann plötzlich, ich habe so viele Gespräche mit Leuten, die versuchen, die dritte Impfung oder die erste oder zweite zu kriegen und dann überall rumrennen. Und dann,
ja, natürlich. Das ist doch absurd, was dir im Fernsehen erzählt wird. Ja, Sie können bei Ihrem Hausarzt anrufen, kein Problem. Ruhig beim Hausarzt an. Ja, melden Sie sich mal Ende Februar.
Ja,
vielleicht
so, das
kommen
meine Sie
dann
damit
auf die Liste.
Ja, das meine ich damit. Das ist einfach desaströs, so etwas. Ne? Aber was willst du erwarten in einem Land, wo wir seit 10 Jahren versuchen, eine Digitalisierung so ähnlich wie Albanien hinzukriegen? Also es ist lächerlich, das Ganze. Und auch, dass wir nicht schon, ich hätte schon längst gesagt, so jetzt reicht's hier mal. Wir impfen uns durch und auf Wiedersehen. Und wir riskieren so viele Dinge, nicht nur im Fußball. Ich meine, im Fußball ist ein kleiner Ausschnitt. Wir reden immer von den kleinen und mittleren Unternehmen, Zehntausende von Unternehmen. Wie viele haben schon den Löffel abgegeben? Wie viele konnten schon nicht mehr durchhalten? Jetzt fangen wir wieder an mit dem ganzen Scheiß. Und hätten wir weiter geimpft und geimpft und geimpft, jetzt müssen die Leute rumrennen, um irgendwo was hinzukriegen. Ich habe Leute im privaten Bereich, die in Arztpraxen helfen, obwohl sie gar nicht dafür, also zumindest organisatorisch helfen, damit das überhaupt vorangeht. Also diese Dinge, was wir im organisatorischen Bereich in der ganzen Pandemiezeit teilweise gemacht haben oder nicht gemacht haben, das ist albern und kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass das ein großer Kostenfaktor ist, aber den Preis, den wir dafür bezahlen und jetzt vielleicht auch im Fußball dem nicht wieder bezahlen, aber für mich ist viel wichtiger das, was in der gesamten Gesellschaft passiert, in den Arbeitsstätten, in den Kindergärten, in den Schulen und vor allen Dingen bei den vielen kleinen Unternehmen, die auf Publikumsverkehr angewiesen sind und dann plötzlich da stehen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich Christian Heidel verstehen und bin hundertprozentig bei ihm. Wenn dann irgendeiner sich auf die Bühne stellt und irgendeinen Scheiß erzählt im Fußball, muss ich ehrlich sagen, er soll sich in der Ecke stellen und sich schämen, ehrlich gesagt. Ja.
Also Fakt ist, wenn wir dann wieder die Kurve zum Fußball kriegen wollen, weil ja auch viele Leute, die uns hören, sagen, redet mehr über Fußball und weniger über Corona, aber an so einem Tag wie heute fällt das schwer. Es hat dann einfach, glaube ich, schon auch Auswirkungen. Ne? Also ich habe nicht viel gesehen von Leipzig gegen Leverkusen, aber ich habe kurz reingezappt und es ist wieder so schlimm. Es ist so schlimm. Und wie geht's aus? 1-3. Also ich meine, diese ganze, man kann noch mal irgendwann sich die Mühe machen und alles aufschreiben, wie die genaue Statistik war. Aber ich bin sicher, dass es deutlich mehr Auswärtssiege gab während der Corona-Zeit, als wir 0 Zuschauer im Stadion hatten. Und das ist dann halt auch die Frage, ne? Ist das sauber? Also die jetzt ohne Köln vor 50.000? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist völlig klar, dass das Auswirkungen hat. Ne? Also du schaltest zu einem Spiel hin und du hattest dich fast schon wieder dran gewöhnt.
Genau. Was ist denn jetzt?
Dass man da so Stadionatmosphäre hört und auf einmal höre ich jedes Kommando von irgendeinem Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler. Ich denke mal, was ist denn da los? Letzte Woche hattest du mich ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass, wo war das, in Holland oder wo?
Genau.
Bei der Nationalmannschaft irgendwann, dass da kein Mensch im Stadion war. Ne? Und das ist also für so einen Fußball pure Football Lover, da ist ja keine Ablenkung dabei, aber das hat nichts mit letzten Endes mit Fußball zu tun. Das ist super, super schade und natürlich hat das Auswirkungen. Da bin ich ziemlich sicher, wenn Leverkusen da in Leipzig aufläuft und hat, ja, war es ganz leer oder waren überhaupt waren ein paar Leute
null
da?
Nein. Und hier, ich habe es vorhin schon angedeutet, Baden-Württemberg auf jeden Fall, Geisterspiele im Fußball, das mache ich am Sonntag. Auch darüber wollte ich noch gleich mit dir reden. Alle, die hier schon mal waren, kriegen einen neuen Job. Also wer gerade keinen Job hat als Trainer, sollte gucken, dass er hier vielleicht mal mit uns spricht.
Ne? Worüber jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe gesagt, der ein oder andere Trainer, der mit uns in seiner Zeit, wo er gerade keinen Job hat, gesprochen hat, der hat jetzt wieder einen Job. Ich war gestern verblüfft, hast du gar nicht mitbekommen, ne? Nein, das wirst du ja mitbekommen haben. Wer ist jetzt Trainer bei Hertha?
Ach so, Taifun.
Genau. Taifun Korkut. Mhm. Und der spielt als gebürtiger Stuttgarter sein erstes Spiel mit der Hertha, wo am Sonntag.
Ich denke mal in Stuttgart, wenn du
mich in so Stuttgart fragst. Vor null Zuschauern.
Gut, da ist schon wieder das nächste Ding vorprogrammiert. Das sind auch so ungeschriebene Gesetze im Fußball. Ne? Jemand verlässt einen Club und beim nächsten Mal trifft er auf den und gewinnt irgendwie. Also, naja, wie auch immer. Wir werden es sehen. Ja.
Also ich meine, gerade vor dem Hintergrund auch nochmal, wir sind mit dem Fußball ein ganz, ganz kleines Licht in dieser Gesamtmengelage. Trotzdem, nächste Woche wollen wir ja mit Sicherheit ausführlich dann über das große Spiel reden, das am Samstagabend stattfindet in Dortmund, BVB mit Haaland, wie lange auch immer, gegen die Bayern. Und das wäre natürlich wirklich schon dramatisch schlimm, wenn da jetzt keine Leute wären. Ne? Also, aber ich befürchte fast, es wird so kommen. Morgen, denke ich, werden wir mehr wissen. Ich stelle dir noch mal eine andere Frage. Welches? Ewald, Martin Scharberg. Ewald, mit welchem Manager konntest du in deiner Zeit als Trainer besonders gut, / schlecht?
Also ich bin, ich habe nie Probleme gehabt mit irgendjemandem. Nein, das ist Quatsch. Also das sind so, ich meine, das sind natürlich jetzt so Fragen. Ich habe versucht, mich auch, als ich dieses Buch geschrieben habe, da zurückzuhalten und jetzt nicht nachzutreten oder irgendwelche Dinge zu machen. Es ist, solche Dinge passieren halt immer, die passieren in jeder Firma, die passieren auch im Fußball. Und oft hat man seine eigene Perspektive, ob ich das dann auch immer richtig gesehen und wahrgenommen habe. Vor allen Dingen, wenn Engagements zu Ende gehen, dann sind ab und zu mal Dinge passiert, wo du dich fragst, war das jetzt offen und ehrlich? Ich habe kein Problem damit, wenn jemand offen kommuniziert, weißt du, schau mal, lass uns mal hinsetzen, jetzt machen wir mal. Wir müssen uns überlegen, so wie das jetzt zum Beispiel bei St. Pauli war, im Dezember 2016, wo wir 2017 dann in der Rückrunde.
So lange ist das schon her.
Ja, 2017, die Rückrunde, haben wir dann eine Riesenserie gespielt, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir nach 14 Spielen 6 Punkte. Dann haben wir uns alle hingesetzt, Andreas Rettich, Oke Göttlich, und haben diskutiert, was machen wir denn jetzt? Wenn es nicht anders geht, muss man eben etwas verändern. Das ist ein offener und ehrlicher Umgang. Wir haben sogar über Kandidaten diskutiert. Aber es gibt wen auch denn? Andere. Es gab auch.
Sag mal wen.
Ja, ist ja schon sagen. Klar. Über dich und und noch ein paar andere.
Und Franz.
Ja, genau. Aber es gab auch andere Situationen. Ne? Und ich habe das ja auch in dem Buch geschildert. Ich hatte also richtig großen Stress hatte ich mit Ilja Kenzig in Hannover. Das ist aber bekannt. Ilja hat sich mittlerweile resozialisiert, macht bei Bochum einen guten Job. Wir haben auch Kontakt gehabt, aber zu dem Zeitpunkt war das sehr.
Ach, ich kann mich. Hat er sich mal gemeldet auf das Buch oder?
Ja, wie? Nein. Wir haben in der Zwischenzeit öfters schon mal Kontakt gehabt. Ich will auch nicht nachtragen, aber damals war das übel. Und ich habe mich am Vorabend haben wir eine Sitzung gehabt mit Ilja und keine Ahnung, Thomas, nicht Thomas Linke, Carsten Linke und wie sie alle hießen. Und dann wurde darüber diskutiert, wie kann es denn weitergehen. Und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal die nächsten Wochen oder am nächsten Morgen. Haben sie uns gesagt, ihr seid entlassen übrigens vorm Training. Also
das scheint in Hannover aber ja normal zu sein, da ist ja der Nächste schon wieder weg. Ne? Herr Zimmermann musste ja auch
ja, gut.
Spind räumen.
Ja, man konnte, ist natürlich klar. Ich meine, wenn ich 8 Spiele nicht gewinne, die Ansprüche, die da sind und, keine Ahnung. Also, aber ich will nur sagen, ich bin jetzt weit davon entfernt, nachzutreten und alle möglichen Leute mit irgendwelchen Dingen, Insider-Geschichten zu malträtieren. Das ist nicht meine Art, das interessiert mich auch nicht so. Aber ich muss sagen, ich habe auch einige Leute erlebt, mit denen ich eine Riesenfreude und Riesenspaß hatte. Das war zum Beispiel bei Hansa Rostock, der Herbert Maron, mit dem ich bis heute einen sehr guten Kontakt habe. Wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis gehabt. Ich habe jetzt auch in Rumänien, als ich zu Ozolul Galatze gegangen bin, Narcis Radukan, ein ganz bekannter Fußballer, Ex-Nationalspieler, der auch zu dem Zeitpunkt schon zweimal einen Meistertitel, einmal mit Steaua Bukarest, so hießen die damals noch, und mit Urceni so und so geholt hat. Und der war zu dem Zeitpunkt bei uns Sportdirektor. Und der hat mich so beeindruckt, schon in den Vertragsgesprächen, sonst wäre ich da gar nicht erst hingegangen. Also es gibt so so Ebenen, wo man einfach spürt, da ist eine gute Verbindung da. Und da macht es auch Sinn. Es macht keinen Sinn, irgendwo hinzugehen, wo man merkt, da passt es nicht. Auch wenn das vielleicht vom Club her eine richtige Entscheidung wäre. Aber Arbeit und Beziehungen finden immer mit und zwischen Menschen statt. Und das war für mich immer das Wichtigste. Und das trifft im Übrigen auch auf die Arbeit zwischen Trainern und Spielern zu, dass man dort...
Apropos Trainer und Spieler. Ja, ich habe hier auch eine Frage. Promis fragen Promis quasi. Alexander Ignowski fragt, wie viele Sprachen spricht Herr Lienen?
Das glaube ich jetzt nicht. Das ist nicht Alex selber, doch, oder? Doch,
natürlich. Das ist sein Account mit dem blauen Haken.
Ja, ich meine, es gibt ja auch einige,
wahrscheinlich Flachsen, ne?
Es gibt auch einige Leute, die sich Ewald Lienen nennen im Netz und unterwegs
sind.
Ja, aber
das ist er, 100 Pro. Das ist ein Fan von uns quasi. Und antworte Alex. Mal. Ich glaube, du kennst ihn von 60 oder so, ne?
Ja, natürlich. Also Alex, wenn du das bist, der jetzt gerade eine Frage stellt, alles, alles Gute wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du noch unterwegs bist.
Ja, ich glaube, viel verletzt, ehrlich gesagt. Er hat immer Verletzungssorgen. Gut.
Ja, das mag sein. Also, aber Alex ist ein super Junge. Wir haben damals, als ich bei 60 München angeheuert habe, zur Saison 2009, 2010 war das, glaube ich, hat der Miki Stevic ihn vorgeschlagen, weil er ihn kannte als Nachwuchsspieler aus Serbien. Und als er dann kam, da ist mein Herz aufgegangen. Ein super Junge, nicht so sehr groß, aber gute Schnelligkeit, super Aggressivität und ein so großes Herz auf dem Platz, was jeden Trainer erfreut. Und er hat in dem Jahr wirklich eine tolle Rolle gespielt, war eigentlich gar nicht vorgesehen, sofort Stammspieler zu werden, aber dadurch, dass wir am Ende dann beide Bänder abgegeben haben, nochmal einen schönen Gruß an Micky, Riesenfehler damals. Micky, wenn du mich jetzt hörst, ne, habe ich dir schon mal gesagt. Dann stand
konnte
ich,
er wahrscheinlich.
Nee, Moment, nicht, aber Moment, den ersten hat er abgegeben und der zweite, dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn der andere sich jetzt verletzt? Und so kam es dann auch. Dann hat er sich schwer verletzt und fiel aus und ist dann auch noch abgegeben worden. Nee, gar nicht wahr, ich erzähle Blödsinn.
Passiert.
Nein, das stimmt gar nicht, er hat sich nicht verletzt. Der erste ist nach Dortmund abgegeben worden. Und der zweite nach Leverkusen. Nein, das Problem war, dass wir durch die, wenn wir den zweiten auch noch abgeben, habe ich zum Micky gesagt. Und ich hatte mit Flo Lovin aus Rumänien einen sensationellen defensiven Mittelfeldspieler, Aufbauspieler, groß, fantastischer Persönlichkeit. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt der zweite auch noch weg ist, dann stehe ich noch mit Flo da und einem ganz jungen Alexander Ignowski. Aber so ist es dann gekommen. Nee, es ist nicht so gekommen.
Hier steht Lars Bender 2,5 Millionen nach Leverkusen, Sven Bender 1,5 Millionen nach Dortmund. Also waren beide Bender weg.
Ja, der erste ist nach Dortmund weggegeben worden und dann haben die irgendwie nochmal erhöht. Im nächsten Jahr wäre er eh nach Leverkusen gegangen.
Das ist natürlich im Verhältnis lächerliche Summe, wenn man sich das
mal
überlegt.
Und wer ist nach Leverkusen gegangen? Lars, ne?
Lars ist nach Leverkusen, genau.
So, und der hatte im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel, dann haben sie das vorgezogen, dann war der auch weg. So, und der Punkt war, dass sich Flo Lovin schwer verletzt hat. Flo Lovin bekam einen Kreuzbandriss nach ein paar Spielen. Und dann stand ich da mit Alex Ignowski und dann musste Alexander Ludwig das spielen. Dann,
Alexander Ludwig. Geile Namen.
Hieß er nicht so?
Doch, hab ich das
falsch gesagt? Ja.
Der war auch bei St. Pauli später auch, oder?
Genau, nee, vorher. Rösler, ja, okay. Also du musstest immer gucken, wie du das defensive Mittelfeld bestückst und Alex war die feste Größe. Also ich hatte beide Benders weg. Also mit einem der beiden Benders und mit Flo Lovin hätten wir damals eine Chance gehabt, ganz oben anzugreifen. Und plötzlich waren da alle drei weg. Und Alex hat in dem Jahr eine tolle Rolle gespielt. Alex, nochmal herzlichen Glückwunsch dazu und hat dann anschließend seinen
Kannst du jetzt mal die Frage beantworten?
Was
war das Problem? Er wollte wissen, wie viele Sprachen du sprichst und war Kommunikation vielleicht, ist das der Aufhänger am Anfang gerade gut oder gerade nicht so gut, was weiß ich.
Also Alex, es tut mir im Nachhinein leid, dass ich weder Serbisch noch Kroatisch konnte, aber Alex hat so wie viele aus dem Ex-Jugoslawien sehr schnell Deutsch gelernt. Ich spreche Deutsch, Alex, I talk English a little bit, je parle un peu français. Soy capaz de hablar español también. Non posso parlare italiano, ho dimenticato le parole. Ich kann auch ein bisschen Niederlands praten. Beantwortet das deine Fragen?
Ja, sehr schön. Okay. So, ich muss hier auch noch was beantworten. Das ist wieder so eine Frage auch des Selbstbewusstseins. Ne? Mich fragt, wenn ich das richtig ausspreche, Apok aus Rainer oder Apok aus Rainer. Hallo, Herr Born. Mit welcher Qualifizierung kann man so weit kommen wie Sie? Also ich denke schon wieder, das steckt dahinter. Ja,
mach dir nicht wieder in die Hose. Gib einfach die Antwort.
Studium abbrechen, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Schnell in die Praxis wechseln. Ja.
Erstmal musst du sagen, dass du Balljunge beim HSV warst.
Erst das ist ja auch, Balljunge beim HSV.
Das ist schon mal eine prägende Erfahrung, wo du die Bundesliga-Stars seinerzeit aus der Nähe beobachten konntest.
Genau.
Und
das direkt Spiel, wie funktioniert das Spiel?
Du konntest direkt sehen, aus 10 Meter Entfernung, was der eine oder andere so veranstaltet am Platz.
Richtig. So. Okay. Dann.
Das ist alles?
Auch schon mal mit einem Tammzapfen in der Hand durch den Schwarzwald rennen und imaginär ein Fußballspiel kommentieren als Jugendlicher.
Das hast du gemacht?
Klar.
Das hast du gemacht?
Ich hatte zwei Berufswünsche. Fußballreporter oder Betonmischerfahrer. Und es hat leider nicht geklappt.
Fußballreporter hat doch geklappt, oder nicht?
Ja, du hast den Witz nicht verstanden.
Ach so, Betonmischer.
Hat nicht geklappt. Ich wäre so gern auch Betonmischerfahrer geworden. Ich habe immer noch überlegt, mache ich da nochmal einen Führerschein für? Vielleicht ist das ja nochmal was so mit Anfang 60. Betonmischerfahrer gibt es wahrscheinlich noch lange.
Michael, nach so vielen Sendungen, wo wir auch über Nachhaltigkeit gesprochen haben, müsstest du eigentlich wissen, dass Beton derartig...
Aber es wird es weiterhin geben. Da kannst du sagen, es ist nicht nachhaltig, wenn ich mich hier nur in der Straße umgucke bei mir. Die fahren jeden Tag, die Jungs. Jeden Tag hauen die das Zeug raus.
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt die Frage seriös beantworten will, dann müsstest du auch noch sagen, welche Qualifikationen explizit hast du erworben? Du musst auch mal sagen, dass du beim Norddeutschen Rundfunk Volontariat oder nein?
Das, was wie ich da irgendwie reingerutscht bin und wie viele so in meiner Altersklasse, das geht heute nicht mehr. Also damals damals hört sich cool an, ja, ist aber wirklich schon ein bisschen Jahr her. Anfang der 90er war es noch so, ich habe 10 Bewerbungen geschrieben für ein Praktikum, habe 10 Zusagen bekommen. Das ist heute eher schwierig. So, ja. Also zum Teil kriegst du nicht mal ein Praktikum ohne Studium. Deswegen kann ich jetzt nicht empfehlen zu sagen, Studium ist nicht so wichtig, lass mal und versuch irgendwo bei irgendeiner Internetbude mal anzufangen. Für mich war es halt der Weg über Praxis. Ich wollte das unbedingt und das hat halt funktioniert. Über Zeitung, über Radio, dann irgendwann Fernsehen, ZDF und dann Premiere und parallel halt irgendwelche Weiterbildung. Eine Stimme ist ganz gut, wenn man Reporter werden will. Fußballreporter. Die kann man auch trainieren. Also es gibt sowas wie Sprechtraining und Spracherziehung zum Beispiel.
Ja, aber so eine Rundfunkstimme, die hilft natürlich schon. Oder die, klar, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung.
Anders geht's nicht. Wenn du den Leuten auf den Sack gehst mit deiner Stimme, wirst du kein Reporter werden. Das ist so. Also
genau so ist das. Ja, aber ich meine, du hast zwei wichtige Dinge gesagt und das möchte ich nochmal bestätigen, dass man heute nicht mehr so leicht in so Dinge hineinkommt, dass also eine, keine Ahnung, Ausbildung, Schulbildung, so vielleicht sogar ein Studium oft eine Voraussetzung sind, was wirklich nicht immer hilfreich ist. Aus meiner Sicht, um irgendwo reinzukommen. Das war früher wesentlich leichter, aber es bleibt trotzdem dabei, egal welche Qualifikationen du vorher erworben hast, die Praxis macht es letzten Endes. Du hast dich über die Praxis weiterentwickelt und die Erfahrungen, die man sammelt, indem man einen Job macht, das ist unbezahlbar und daraus kann man lernen und muss man lernen und das bringt einen letztlich weiter und nicht die Ausbildung, die man vorher gemacht hat, die aber heutzutage viel, viel höher gehängt wird, als es eigentlich nötig wäre.
Sehr gut, dann haben wir das auch beantwortet und dann kommen wir natürlich jetzt, ich denke, viele warten sehnsüchtig auf diesen Moment. Also wir haben ja über den Skandal Ballon d'Or gesprochen, aber der eigentliche Skandal hat sich natürlich vor Jahren in Köln abgespielt. Ich habe es gestern angeteased. Was erlaube Ewald Lienen? Ja, also, der Kollege Dirk Lottner hat transfermarkt.de ein Interview gegeben. Und dabei kam raus, Ewald Lienen hat als Trainer des ersten FC Köln heimlich Urinproben, also das ist Quatsch, wie muss ich das jetzt richtig formulieren? Du hast Urinproben den Arzt entnehmen lassen und heimlich überprüft, ob noch Spieler rauchen oder nicht, um das nachzuweisen. So hat er es jedenfalls dargestellt. Das sind ja fast Methoden eines totalitären Staates, Ewald. Wie rechtfertigst du diese Vorgehensweise?
Herr Lotte soll die Klappe halten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Interview ist. Das sind ja Geschichten von 14, 18. Aber ich möchte nochmal auf Folgendes hinweisen. Ich habe das öfters schon mal erwähnt. Selbst im Gespräch mit Lotte haben wir das diskutiert. Und ich habe das auch in dem Buch minutiös geschildert.
Ich werde das alles nochmal raussuchen.
Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben,
aber es war nie von Urinproben die Rede.
Ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt im Buch geschrieben habe. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass Lotte einer unserer wichtigsten und besten Spieler sein konnte.
Nicht rausreden.
Nee, Moment, der konnte ja nicht laufen. Dann haben wir ihn, er hatte zu viel Kilos drauf, da war er nicht der Einzige. Und er hatte Ausdauerdefizite, da war er auch nicht der Einzige. Und dann haben wir so eine Laufgruppe gebildet. Und irgendwann konnte Lotte im Mittelfeld spielen und hat ein Tor nach dem anderen geschossen. Und wir sind nach 17 Spieltagen, ich habe es gerade nochmal raufgesucht, haben wir eine Niederlage gehabt, 12 Siege, 4 Unentschieden, 40 Punkte zur Winterpause, also nach der Hinrunde, 40 Punkte, 9 Punkte vor Cottbus, 13 Punkte vor Bochum und 13 Punkte vor Nürnberg. Also das heißt, da hieß es, da sind wir schon so gut wie aufgestiegen. So, und dann gab es eine Situation, so ein paar Wochen später, nach der Winterpause, habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also wir gewinnen kaum noch Spiele. Also am 19. Spieltag haben wir 41 Punkte. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, am 23. haben wir dann mal schon wieder gegen Gladbach unentschieden gespielt, 48 Punkte. Also plötzlich hatten wir nur noch 8 Punkte Vorsprung vor Bochum. Also ohne das jetzt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, ich habe auf jeden Fall nach der Winterpause gemerkt, dass die Ergebnisse irgendwie nicht so richtig passten und dass auch einige Leute, die vorher alles niedergerannt haben, plötzlich nicht mehr dominant waren. So.
Ja.
Und naja, also langer Rede, kurzer Sinn. Einige falsche, wir haben ja täglich Gewichtskontrolle gemacht und es sind einige falsche Gewichte eingetragen worden.
Ah, das kann mal passieren.
Nein, das kann nicht passieren. Das ist ein absoluter Affront und eine absolute Unverschämtheit der gesamten Mannschaft, dem Verein und dem gesamten Rheinland gegenüber und all den Zehntausenden von...
Ja, aber
von,
wie haben die das selbst eingetragen oder was?
Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Das würde nochmal einen Shitstorm ergeben. Es sind auf jeden Fall, habe ich dann irgendwann mal, habe ich das dann selber mit meinen Leuten des Vertrauens kontrolliert und dann stellte sich das heraus, dass ein paar Leute völlig falsche Gewichte eingetragen haben. Das war das Erste.
Wovon reden wir denn? 3 Kilo, 4 Kilo?
Ja, so 2-3 Kilo. Ich meine, das macht bei 80 Kilo so einiges aus. Ne? Und dann gibt es eine Erklärung dafür, warum man dann vielleicht den einen oder anderen Sprint verliert oder nach 15 Minuten müde ist und dann den oder schon beim Anziehen der Schuhe in der Kabine so leicht übersäuert ist. So, das war das Erste. Und das Zweite war, dass ich auch wusste, also dass ich eben auch wissen wollte, haben diejenigen, die damals aufgehört hatten mit dem Rauchen und mit irgendwelchen Nikotinpflastern rumgelaufen sind, haben die sich da weiter dran gehalten? Und das habe ich dann mit meinem Arzt besprochen und dann haben wir gesagt, es macht doch auch Sinn, einfach mal den Urin von allen Leuten zu kontrollieren, weil es in dem Urin kann man ja viel ablesen. Das haben wir in der gesamten Mannschaft gemacht, um die Gesundheit der Menschen zu kontrollieren und um zu wissen, wie geht's ihnen denn eigentlich? Man kann auch alle möglichen ansteckenden Krankheiten da sehen. Ja. Und ein kleiner Nebeneffekt dieser Urinproben war, dass man sehen konnte, naja, wie viel Nikotin schwirrt denn da so drin rum. Und das war dann leider Gottes eine Bestätigung auch.
Und wie viele?
Also es gab 2-3 Leute, die, sagen wir mal, mit 890 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht Nikotin rumgelaufen sind. Und ich habe dann nachdem ich die entsprechenden Leute vor versammelter Mannschaft ganz beherzt zusammengeschrien habe, habe ich nochmal eine kurze medizinische Vorlesung gehalten und versucht, ein plastisches Bild zu malen, wie es in den Blutbahnen aussieht, wenn diese roten Blutkörperchen, die ja dafür prädestiniert sind, die Sauerstoffatome oder sind sie zu zweit, keine Ahnung, Moleküle durch das Blut zu transportieren, wenn die Sauerstoffmoleküle verzweifelt auf der Lunge auf der Suche sind nach freien roten Blutkörperchen, die nicht schon mit Nikotin besetzt sind und dann Riesenprobleme haben, überhaupt in den Blutkreislauf hineinzukommen. Ganz plastische Schilderung dieser dramatischen Entwicklungen im eigenen Körper,
und?
Der sowieso schon damit kämpfen musste, dass alle möglichen Bestandteile irgendwelcher toten Nahrungsmittel von McDonald's durch den Körper transportiert werden mussten. Also das heißt, es war eine medizinische Vorlesung über das Energiebereitstellungssystem und so. Und dann hat es geknallt nach allen Regeln der Kunst und wir haben plötzlich dann wieder die Kurve gekriegt, wie das so ist, wenn man sich professionell verhält. Man investiert wieder in seinen eigenen Lebenswandel, in sein Training, in alles. Man nimmt ab, man hört wieder auf zu rauchen und auf einmal gewinnen wir ein Spiel nach dem anderen. Ohne dass ich jetzt, sagen wir mal, Elzlachen entstand, kann ich hier alle Spiele mehr angucken. An welchem Spieltag, keine Ahnung, 3 Spieltage vor Schluss oder so, waren wir dann uneinholbar Erster.
Da kann man mal eine rauchen.
Ja, hör bloß auf. Das sind Berichte aus einer prähistorischen Zeit, ja. Wo ich mich wirklich frage, ich bin oft verlacht worden und attackiert worden, und aber Ja, ich glaube, dass Lotte, das, der beste Beweis dafür, dass ich richtig gelegen habe, ist, liegt darin, dass Lotte auch Trainer geworden ist und auch ein sehr erfolgreicher und tolle Arbeit leistet und geleistet hat. Und ich denke, er wollte sich nachträglich nochmal in seiner Community rechtfertigen oder er wollte einfach nur mal, ist ja auch, das kann man ja ganz offen drüber reden, ist ja kein Problem. Genau. Lotte war einer der, für mich einer der besten Linksfüßler, die wir seinerzeit hatten. Und wenn der immer professionell gelegt hätte, das weiß er selber, dann hätte er 800 Bundesligaspiele machen
können. Und auch ein paar Länderspiele wahrscheinlich.
Genau so.
Egal. So, pass auf, wir sind am Ende, aber jetzt kommt noch mal eine Frage von mir. Und die finde ich jetzt wirklich, also die interessiert mich jetzt wirklich. Ist mal keine Frotzelei, sondern es ist jetzt wirklich mal so, dass mich das wirklich interessiert.
Okay.
Pass auf. Also, Ralf Rangnick, ja, übernimmt ja jetzt Manchester United, zumindest mal übergangsmäßig, was auch schon eine ziemliche Überraschung ist. War ja mal ein Kollege von mir, hat jetzt leider der Sohn zumindest vorläufig wieder verlassen. Ruht sozusagen das Expertentum. Ist ja irgendwie auch noch Berater gewesen bei Lok Moskau, aber das ist alles vorbei. Also er ist jetzt bei Manchester United. Jetzt stelle ich mir vor,
okay,
er geht ja irgendwann das erste Mal in diese Kabine rein. So, da sitzt unter anderem Ronaldo, da sitzt Pogba. Wenn du dich erinnerst, ja, das erste Mal, wenn du vor deiner neuen Mannschaft in der Kabine stehst. Also erstmal, wie lange bereitest du dich darauf vor? Machst du dir da eine richtige Rede? Schreibst du dir Stichpunkte auf? Oder machst du es wie Beckenbauer und sagst, ja, geht's raus, ne? Spielst Fußball. Wie hast du das gemacht?
Also ich meine, das erste Mal in einer neuen Situation zu sein, ist einfach nur das erste Mal. Also es geht ja nicht nur darum, sich auf das erste Mal vorzubereiten, sondern sich überhaupt auf den gesamten Kader, auf diese neue Situation vorzubereiten und die Spieler zu kennen, sich schon mal vorher Gedanken zu machen, naja, was ist eigentlich der Grund, wenn du so ein Engagement antrittst, dann macht es schon mal Sinn, dass du mal ein paar Spiele gesehen hast. Und wenn
das weißt du aus.
Nein, nein, nein. Es ist ja ganz wichtig, dass man ungefähr weiß, wo man steht. Denn irgendein Blödsinn zu erzählen, das kann man ganz schnell, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Also das Erste ist, dass man einfach eine Beziehung aufbauen muss und sich vernünftig da präsentiert den Spielern gegenüber. Ja, wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann jetzt bin ich ja nicht bei Real Madrid oder Barcelona aufgehört.
Naja, gut, ich hab mir ja überlegt, du bist ja dann irgendwann bei Olympiakos Piräus gewesen. Da waren, wenn ich das hier so überblicke, in der Saison, keine Ahnung, gefühlt 30, 35 Leute im Kader oder so. Das heißt, du kommst ja irgendwie in diese Situation rein, machst die Tür auf und dich glotzen irgendwie 35 Leute an. Also stelle ich mir nicht so ganz leicht vor. Sag mal, hallo, I'm the new head coach.
Oder ja. Wie? Also jede Situation ist anders. Bei Olympiakos war es ganz anders. Da waren gerade mal 13, 14 Spieler da, als ich auflief, weil die Mannschaft war noch nicht komplett zusammengestellt. Ich habe dann noch 6, 7, 8 Spieler geholt, die dann der nächste Trainer zur Meisterschaft führen durfte. Und es waren 3, 4, 5 Nationalspieler gar nicht da.
Okay. Es waren weniger Leute schon.
Ja, das war ja 2010. Das war Südafrika und und die Papadopoulos, der Innenverteidiger und Torosidis und wie sie alle hießen, die hatten ja einige Nationalspieler, die waren noch bei der Nationalmannschaft gewesen und hatten noch Urlaub. Also das kann man alles nicht miteinander vergleichen, aber Sprachkompetenz spielt eine Rolle, Empathie spielt eine Rolle und so schnell wie möglich halt auch die Leute kennenlernen. Und das machst du nicht vor der Mannschaft, sondern da führst du Einzelgespräche und musst dich da einbinden.
Ja, aber ich möchte es doch nur mal ganz konkret wissen. Ist mir schon klar, was du alles sagst, verstehe ich. Aber was hast du jetzt, du musst dir ja irgendwie einen Gedanken fassen. Ich gehe jetzt hier gleich bei Olympiakos in die Kabine, da sitzen 15 Leute, die sehe ich zum ersten Mal. Was erzähle ich denen? Ich bin so und so, was haben wir vor? Das sind unsere ersten Pläne. Die Woche sieht so und so aus. Oder wie geht das?
Du glaubst also, dass man zum allerersten Mal die Leute in der Kabine sieht und nicht schon mal in Einzelgesprächen. Also ich meine, das kommt doch drauf an.
Ja, klar. Also ich meine, du wirst doch Situationen haben, wo du wirklich die Leute das erste Mal da drin siehst. Oder hast du vorher schon jeden Einzelnen gesehen von den 15 bei Olympiakos?
Naja, das kommt ja ganz drauf an. Es ist ja so, dass ich meine, wenn ich jetzt irgendwo neu hinkomme, das Erste, was passiert, ist ja nicht, dass alle irgendwie auf der Hühnerleiter aufgereiht in der Kabine sitzen oder in einem Pressesaal und ich komme da rein und sage, hallo, ich bin's und Leute, jetzt geht's los. Sondern vielleicht kommt man, angenommen, ich habe meinen ersten Trainingstag, ne, also dann sollte man so der Erste sein, der da auftaucht. Und dann kommt der eine oder andere, dann habe ich schon mal, bevor ich vor der gesamten Truppe saß,
hast du schon mal mit den einen oder anderen gesprochen?
Habe ich schon mal mit 10 Leuten gesprochen, ja. Vielleicht auch am Tag vorher schon mal mit den Co-Trainern, wenn sie schon mal da waren. Also jede Situation ist anders, aber so viel sprechen wie möglich, so viele Eindrücke wie möglich sammeln, das ist ja eine andere Situation. Ich meine, das ist eine andere Situation, wenn ich schon mal mit vielen Leuten geredet habe, wenn ich schon mal Leuten ins Gesicht geguckt habe und die mir, dann ist das schon mal was anderes, als wenn du da sitzt und
Was suchst du?
Ja, mir ist was weggefallen.
Nicht so wichtig, ist nie gleich fertig.
So, aber wenn du das jetzt unbedingt hören willst, dann würde ich, dann muss ich mir jetzt noch mal kurz den Kader von
United. Ich habe mir jetzt gerade erstmal den Kader von Olympiakos angeguckt. Da waren 37 Leute. Also kein Wunder, dass sie irgendwie wirtschaftliche Probleme irgendwann hatten.
Ja, wie auch immer. Also
Man United finde ich auch spannend. Also wie Rangnick das macht, das finde ich sehr spannend. Da freue ich mich schon drauf.
Also wenn er da in die Kabine geht und die ganze Truppe sitzt da, dann würde ich erstmal eine Ansprache in 3 Sprachen halten. Nee, erstmal Englisch. Englisch ist ja die Amtssprache, aber es hilft natürlich. Du siehst ja, was da alles unterwegs ist. Das ist ja heutzutage, das hat mir natürlich auch geholfen, zumindest bei den, ja, nicht nur bei den internationalen Vereinen, sondern auch national. Denn du hast ja überall, Logo. Hast du ja Leute, die in ihrer Muttersprache, auch Portugiesisch, Brasilianisch, dessen war ich jetzt nicht mächtig, aber diese Leute verstehen in der Regel.
Ja, Spanisch verstehen die dann ja, ne?
Genau, die verstehen Spanisch und sprechen in der Regel auch Spanisch. Du hast immer Leute aus dem französischsprachigen Raum, die dich natürlich dann auch besser verstehen, wenn du auch mal in ihrer Sprache sprichst. Also dieses Französische, Englische und Spanische hilft natürlich, um eben nicht auf Dolmetscher angewiesen zu sein. Bei Olympiakos war natürlich ein Dolmetscher, der da rumlief, aber darauf verlasse ich mich ja nicht. Ne, der hat dann zwar trotzdem Sachen übersetzt, aber die Leute, die dann wirklich klar Portugiesisch oder Spanisch reden, die habe ich mir natürlich auch selber geschnappt, damit ich höre, was die sagen und denken. Denn sonst kannst du ja nie eine Beziehung aufbauen. Also irgendwie jemandem etwas zu über einen Dolmetscher zu sagen, ohne dass ich überhaupt verstehe, was der sagt oder dass ich meine intime 1-zu-1-Situation habe. Also das wird der Ralf schon machen. Hello, I'm Ralf Rangnick and I invented the modern football and
I am the Erfinder of the 442.
Nein, es ist natürlich, ich sag mal, die Qualität einer Mannschaft misst sich natürlich auch an der Charakterstärke von Leuten. Ne? Also wenn es Leute zum Beispiel gibt, die sagen, naja, wer ist denn das? Hat der schon mal ganz große Mannschaften trainiert? Welchen internationalen Titel hat er denn gewonnen? Also wenn das auf so eine Ebene geht, dann hast du natürlich schon mal, dann kann es schon mal schwierig werden. Ne? Wenn du so präpotente Leute da rumsitzen hast, die glauben, sie sind was Besseres, haben von vornherein nicht den nötigen Respekt, dann kannst du schon mal ein großes Problem bekommen. Aber bei charaktervollen und vernünftigen Leuten hast du immer die Chance, über Kommunikation, über entsprechende Gespräche und über die Empathie, die du zeigst und das Maß an Kommunikationsfähigkeit zuhören, sich für den entsprechenden jeden einzelnen Spieler zu interessieren, hast du natürlich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und auch das Herz dieser Leute zu gewinnen. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn du erfolgreich sein willst. Und dann wird der Ralf entsprechende Erfahrung haben.
Findest du seinen Schritt denn nachvollziehbar oder mutig? Oder wie findest du so gesamt die Entscheidung, relativ schnell dann vom einen wieder zum anderen zu springen? Ist das okay?
Ich habe den Überblick bei Ralf verloren, muss ich sagen.
Ja, also er war ja zuletzt jetzt, wenn ich Transfermarkt glaube, Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei Lok Moskau. Eigentlich ja eher so beratend auch. Und jetzt ist er erstmal Interimstrainer, was in England bei vielen auch nicht so sonderlich gut ankommt. Dass ein Interimstrainer abgelöst wird mit Michael Carrick, um dann einen neuen Interimstrainer zu holen, der dann auch noch bis Saisonende bleiben soll. Ich könnte mir vorstellen, dass Rangnick vielleicht aber auch ganz andere Pläne hat und gerne auch nächste Saison noch Trainer wäre, obwohl er hier offiziell schon als Berater geführt wird ab nächster Saison. Also es ist viel Kuddelmuddel und es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie das Projekt läuft.
Ja, also ich kann so etwas, das habe ich schon öfters geäußert, ich kann so etwas nicht nachvollziehen. Ich habe sicherlich ich habe große Karrierechancen bei mir selber versäumt, weil ich loyal den Vereinen gegenüber war und nicht jedes Angebot angenommen habe, selbst wenn es von großen, attraktiven Vereinen war. Aber sagen wir mal, etwas anzufangen und nach kürzester Zeit wieder weg zu sein, das erschließt sich mir nicht, das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ralf hat zweifellos riesengroße Verdienste erworben als Trainer überall. Er hat viele innovative Dinge gemacht, mit Ulm damals schon, Stuttgart im Nachwuchs, überall wo er war, vor allen Dingen dann später, wo er auch richtig Geld zur Verfügung hatte, wie in Hoffenheim, Leipzig, hat er Riesenentwicklungen angestoßen, natürlich auch mit vielen guten, tollen Spielern, aber er hat auch die Philosophie verändert, er hat die Nachwuchsarbeit verändert. Also er hat schon einen großen Anteil am Erfolg vieler Clubs und auch an der Entwicklung im deutschen Fußball. Aber was sich mir nicht erschließt, ist, wie man etwas anfängt und nach ein paar Wochen schon wieder weg ist. Das ist für mich nicht seriös, ohne dass ich jetzt weiß, wie ist die Vertragsgestaltung. Wenn ich jetzt irgendwie Direktor bei Lok Moskau bin, erst soll er sie trainieren, dann kommt, weiß ich nicht, welcher Trainer, hat er nicht einen Trainer verpflichtet?
Ja, Gisdol ist da jetzt.
Gisdol ist jetzt da, so, und dann ist er wieder woanders und das geht dann auch wieder nur bis zum Sommer. Also ich habe keine Ahnung. Also Ralf muss das selber wissen, aber mir erschließt sich das nicht so ganz. Und das ist natürlich schon eine sehr, er wird sich was ausrechnen, was er davon hat, aber es sind natürlich, wenn du das siehst, wie viele Leute da rumrennen und was für Weltklasse-Spieler
ist auch noch. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es auch sein Traum war, nochmal in der Premier League zu trainieren. Und wenn es dann bei Manchester United kannst,
ja. Ja, klar.
Muss man nachvollziehen, dass man das Ding versucht. Ob es klappt, ist noch eine andere Frage.
Ja, okay. Also wie gesagt, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist oder wäre, ist es ja trotzdem etwas, was prägend sein kann und was eine riesen Herausforderung ist.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir dicht für heute. Freuen wir uns. Ich weiß nicht, ob wir uns freuen. Erstmal warten ab, was da heute so beschlossen wird bei unseren Politikern und dann gucken wir mal, was das für Konsequenzen auch für den Sport haben wird und dann gucken wir, wie wir in der nächsten Woche über den Kracher sprechen werden. Mit wem und wie und warum und was passiert ist. Noch Zuschauer waren bei Dortmund gegen Bayern.
Das muss ich natürlich gucken, wie ich das hinkriege, weil wir spielen ja an dem Abend, da bin ich ja im Stadion.
Gegen Schalke.
20.30 Uhr gegen Schalke, das heißt, ich muss dann gucken, wie ich
muss
das
spiele. Muss früh da sein am besten und im Stadion
gucken. Im Stadion gucken, sonst habe ich keine Chance, genau. Aber ich wollte noch, ein Gedanke bei mir noch, ich habe dieses Thema Lever Ballon d'Or, also ich habe schon meine Meinung dazu gesagt, was für Preise man da jetzt überreicht. Ich finde das auch attraktiv, wenn man mal Mannschaften, Trainer, Spieler ehrt. Aber dann würde ich mir wünschen, dass das eben auch auf einer Basis ist von Leuten, die von der Materie richtig was verstehen und das auch einschätzen können. Bei allem Respekt den weltweiten Sportjournalisten gegenüber glaube ich, dass Trainer, Nationaltrainer, was weiß ich, Spieler.
Da sind aber auch schon sehr komische Dinge bei rausgekommen, ja, bei Wahlen, die Trainer gemacht haben, also sorry.
Das stimmt, ja. ich weiß, es ist nicht so einfach, aber mich, wenn ich mir das jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich mir das anschaue, dass zwei Spieler sich seit Jahren diesen Titel hin und her schieben, dann kann ich das nicht ernst nehmen.
Das ist albern.
Das ist einfach nur albern, ja. Und das, ich finde es auch peinlich für mich als Spieler. Ich fände es peinlich, wenn ich dann nochmal und nochmal, dann kann man ja auch mal andere Leute zwischenzeitlich ehren. Aber dieser Gedanke, den Messi da geäußert hat, warum wird eben nicht nachträglich fürs letzte Jahr dieser Titel überreicht? 2020 haben sie das, glaube ich, ausfallen lassen. Warum muss ich es ausfallen lassen? Ich meine, eine Abstimmung ist ja kein Hammelsprung wie im Bundestag früher, dass du da vorbeigehst und schmeißt deine Stimmkarte rein. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, ich glaube auch nicht, dass alle 170 angereist sind oder sitzen die dann da im Théâtre du Soleil. Ich habe keine Ahnung. Also das ist für mich albern. Ausfallen lassen gerne, aber ein Jahr, wo Bayern München alles gewinnt in Europa, wo Lever einen historischen Torrekord erzielt, auch wenn vielleicht weltweit die Bundesliga nicht so bewertet wird wie meinetwegen die Premier League oder.
Ja, der ist ja nun halb in diesem Jahr auch noch passiert sozusagen, dieser historische Rekord. Ne? Also das ist ja eigentlich, finde ich, wenn man jetzt auf die persönliche Bilanz eines Spielers guckt, das herausragende Ereignis, so, und dass das halt dann in so einem Fall auch nicht gewürdigt wird, ist, naja. Wir haben es jetzt besprochen.
Es haben ja genug Leute für ihn abgestimmt, aber einige, ist egal. Okay.
Gut, dann seh zu, dass du dein Zeitmanagement hinbekommst, damit wir nächste Woche hier alles besprechen können, ne?
So ungefähr werden wir das, wenn wir das machen.
Alles klar. Schöne Woche trotzdem. Macht's Beste draus, ne? Und gesund bleiben. Bis bald. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.